Minuten nach 10. SWR 1 Baden-Württemberg mit der ersten Leute-Sendung im neuen Jahrtausend. Zu Gast ist Francesco Carotta. Der Mann ist Autor, Schriftsteller, Dolmetscher, Übersetzer, war auch mal zumindest ansatzweise Priester. Guten Morgen, Signore Carotta.
Guten Morgen.
Darf ich Ihnen noch ein gutes neues Jahr wünschen? Ich glaube, das geht noch am 3. Januar.
Ja, natürlich.
Dann tue ich das hiermit. Wie und wo haben Sie Silvester gefeiert? Sind Sie gut reingerutscht?
Wir waren natürlich ganz ruhig Silvester gefeiert, weil war viel Chaos angesagt überall. Und dann haben wir ganz gemütlich und privatissime gefeiert.
Sie sagen natürlich, das hört sich so an, als sei das ganz logisch. Wenn so ein riesengroßer Hype da ist oder da war, dann zieht man sich automatisch zurück. Ja?
Und das ist zumindest mein Reflex, ja.
Kennen Sie überhaupt irgendjemanden, der groß gefeiert hat?
Nein.
Nicht?
Nein. Ich habe aber gehört, dass Leute groß gefeiert haben.
Ja, in den Städten, in Stuttgart zum Beispiel oder auch in anderen Städten, war ja schon mehr oder weniger die Hölle los. Darf ich davon ausgehen, dass an Ihrem Computer am 1. Januar bzw. auch heute alles in Ordnung ist?
Ja, das ist... Ich arbeite sowieso nur mit Apple, das schon immer von Anfang an vierstellige Zahlen für das Datum hatte. Und das ist der Fall, weil ich viel mit Grafik zu tun habe. Ich habe auch einen Verlag geleitet und da braucht man so einen grafisch fähigen Computer. Und damals waren, sagen wir mal, die anderen Computer waren noch nicht so weit in der Grafik. Und ich bin dem treu geblieben, sozusagen. Meine Gewohnheit will ich nicht aufgeben.
Jetzt ist ja bis dato überhaupt nichts passiert. Von diesem Chaos in Sachen Computern ist nichts eingetreten. War das Panikmacher?
Also vor 10 Jahren, als ich selber in der Computerbranche war und eine Firma hatte, dann hatten wir auch für unsere Programme, die wir verkauft haben, das Problem, haben wir immer nachgefragt und gesagt, also aufgepasst, dass es in Ordnung sei mit dieser zweistellige oder vierstellige Jahreszählung. Und es gab mehrere Reaktionen. Die Seriösen haben sich schon lange umgestellt, denn man kann nicht sagen, dass das Jahr 2000 so plötzlich und überraschend gekommen sei. Man weiß es ja seit einer Weile. Und andere haben gesagt, bis dahin, unsere Programme sind nicht mehr in Betrieb. Und andere ganz zynisch haben gesagt, ja, wenn wir dann alles neu machen sollen, dann haben wir Aufträge vor dem Jahr 2000. Und es kann sein, dass jetzt sich zwei Sachen zusammengekommen sind. Und die alte Millennium-Panik, die schon im Jahr 1000 gab, ja, 1000 und nicht mehr 1000. Und dann also ein bisschen auch, dass man gerne gesehen hat, dass ein bisschen Umsatz zum Jahrtausend abklingen gemacht wurde. Das kann ich mir schon vorstellen, zumal die für die Tüten verkauft haben, damit man...
Die Survival-Tüten, die Survival-Taschen, ja?
Ja, eben.
Und eigentlich haben wir ja jetzt gar nicht das Jahr 2000, sondern wir sind bereits im Jahr 2100, wenn man dem glaubt, was Sie behaupten. Und wenn man dabei bleibt, dass die Zeitrechnung mit Christi Geburt beginnt. Denn Sie wagen die revolutionäre These, Jesus Christus hat 100 Jahre früher gelebt. Und zwar in Person des römischen Kaisers Julius Caesar.
Ja, also über die These haben wir wahrscheinlich Gelegenheit, heute darüber zu reden. Aber wenn man jetzt über das Datum sofort sprechen will... Sie wissen, dass das Jahr 1 wurde festgelegt, nicht im Jahr 1, sondern im 5. Jahrhundert nach Christus. Und das hat ein Mönch gemacht, Dionysius Exiguus hieß er. Und der musste dann dieses Jahr 1 festlegen. Und der hat ein Datum gewählt, das überhaupt nicht passt. Denn nach... der geltende Zeitrechnung, ist der Herodes im Jahr 4 vor Christus gestorben. Aber im Evangelium steht, dass Herodes gehört hat, dass Jesus geboren wurde und er hat auch in Bethlehem Kindermord veranstaltet. Nun also ist es diese Zeitrechnung offenkundig falsch. Aber Caesar ist nach der Zeitrechnung von Dionysius Exiguus exakt im Jahr 100 vor Christus geboren. Und das gibt nachzudenken.
SWR 1 Leute mit Francesco Carotta, Autor des Buches War Jesus Caesar? 2000 Jahre Anbetung einer Kopie und er kommt zu dem Schluss, nein, er war keine Kopie, sondern Jesus ist Divus Julius, also der göttliche Caesar. Ich sehe jetzt auf den Gesichtern vieler Hörer vielleicht ein mitleidiges Lächeln, vielleicht auch einfach nur Erheiterung. Ist das so die normale Reaktion?
Am Anfang ja. Man hat mir gesagt, die beste Reaktion, die ich hörte am Anfang war, du hast schon mal bessere Witze erzählt. Das war das Freundlichste. Es kommt daher, dass über Jesus viel gesponnen wird. Die einen machen ihn zu einem Revolutionär, die anderen zu einem Nationalheld, die einen zu einem Macho, die anderen zu einem Feminist, sogar zu einer Frau wurde gemacht und die einen lassen ihn nach Tibet gehen, die anderen nach Ägypten. Es gibt wirklich, es gilt do it yourself, Jesus um selbst basteln. Das heißt, das hat eine Ursache. Das heißt, diese modernen Jesusbilder, die wachsen auf dem Mist des Offenbarungseids der Leben Jesu-Forschung. Denn die sogenannte wissenschaftliche Theologie, obwohl sie seit ewig fast daran arbeitet, also mehrere hundert Jahre, sie hat keinen historischen Jesus liefern können.
Der ist nicht verbrieft.
Zuerst taucht er bei keinem Historiker auf. Und das ist eine erstaunliche Person, denn 100 Jahre nach seinem Tod war er immer noch nicht erwähnt von niemandem. Und als er dann erwähnt wurde, dann als Autor des Christentums und nicht als Jesus als historische Person. Und die wissenschaftliche Theologie, die liefert entweder nobody oder niemand. Nobody, ein Barfußprophet aus Galiläa, der das Pech hatte, wie viele andere, schlecht zu enden. Oder niemand, das heißt ein Konglomerat aus Legenden und Mythen, denen man im Nachhinein eine historische Existenz nachgedichtet hätte. Und weil diese Leben-Jesu-Forschung eindeutig gescheitert ist, dann kann jeder sein Jesus sich basteln, wie er will.
Ja, und Sie haben sich jetzt einen neuen Jesus gebastelt.
Nein.
Julius Caesar, Sie sagen, der, den die Christen anbeten und verehren, ist in Wirklichkeit der berühmteste, größte aller Kaiser, aus dessen Namen überhaupt erst das Wort Kaiser dann entstanden ist, Gaius Julius Caesar.
Ja, aber Caesar braucht man nicht zu fabrizieren, den gibt es. Von Caesar wurde nur weggeblendet. was er tatsächlich war. Von Caesar denkt man, er war ein Feldherr und er hat Kriege geführt und nebenbei hat seine Kriege beschrieben, den Bello Gallico geschrieben und das war es. Wenn man jetzt Sie fragen würde, wer war Papst in Rom zu Caesars Zeit, würden Sie sofort sagen, das war Caesar, denn er war Pontifex Maximus. Und wenn ich Sie fragen würde, wer war der größte Gott Roms, nicht nur der Stadt, sondern des ganzen Kaiserreichs, von Britannien bis Syrien, als Caesar starb, würden Sie sagen, es war Divus Iulius, es war Caesar selbst? Das wird weggeblendet. Das wissen ein paar Historiker, ein paar Spezialisten, aber es ist nicht in unserem Bewusstsein drin.
Sie haben das eben selbst schon angedeutet und jeder, der Asterix gelesen hat oder quälende Lateinstunden hinter sich bringen musste, weiß, dass Caesar ein Feldherr war. Er hat Kriege geführt, erobert, gemetzelt und Jesus Christus war das krasse Gegenteil. Wundertäter, Heilsbringer, Friedensengel, das passt ja jetzt mal überhaupt nicht zusammen.
Ja, aber wissen Sie, Caesar war ein Römer und die Römer haben Krieg geführt, so wie uns die Zähne putzen. Na, die mussten es auch, weil die haben den Krieg nie erfunden. Die Germanen gegen die Gallier und alle waren Kriege gegeneinander und die Römer haben dann die Kriege geführt, die dann zum Frieden geführt haben. So Pax Romana, was jahrhundertelang den ganzen Reich und den ganzen mediterranen Raum in Frieden gebracht hat. Und Caesar war der Erste, der die Clemenz hier eingeführt hat. Das heißt, den Feinden verzeihen. Er hat diese römische Besonderheit, nämlich nach dem Sieg die Feinde zu integrieren und zu römischen Bürgern zu machen, das in Rom Tradition hat, wirklich zur Spitze gebracht. Und selbst seine Feinde im Bürgerkrieg hat er wieder integriert, hat ihnen verziehen, Amt und Würde gegeben. Es war, wie er sagt, eine neue Art des Sieges, die Clemencia. So, das ist das Besondere bei Caesar. Bei Jesus wird man denkt, der hat Friede, Freude, Eierkuchen gebracht. Ja, denkt man. Aber wenn man liest, dann sagt er, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und was er tat, war ständig, Dämonen zu vertreiben, was die theologische Form des Krieges ist, sogar die absolute Form. So ein Friedfertiger war Jesus nie.
Genau, 10.30 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, Verkehrsservice. Vorsicht auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Karlsruhe Süd und Rastatt, Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. In Hessen verbreitet Nebel eine Sicht zum Teil unter 50 Metern sowie Glättegefahr. Phil Collins, Strangers Like Me, SWR1 Leute. Heute Vormittag mit dem Autor Francesco Carotta, der behauptet, Jesus Christus ist identisch mit dem römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar. Ein und dieselbe Person. Soweit, so gut. Jetzt wollen wir natürlich Beweise haben. Woran machen Sie das fest?
Es gibt erstmal die Bilder und es war der Ausgangspunkt. Wenn Sie sich die gesicherten Caesar-Porträts angucken, sind sie sehr ergreifend. Er ist sehr abgemagert und in Strapazen verzerrt. Und dann Er hat ein vergeistigtes Gesicht. Er wird als Gott abgebildet auf den Münzen, weil bis dahin auf Münzen nur Götter stehen durften. Und dann hat er die Corona-Aura des Königs, die altetruskische Corona-Aura, der alte römische Könige auf dem Kopf. Er sieht aus wie Jesus. Wir haben kein Jesus-Bild, das so ergreifend sei wie die Cäsar-Bilder. Und wie Sie wissen, Jesus wurde auch verurteilt wegen der Anklage, dass er sich zu Gott gemacht habe und zu König. Und das sind genau die Anklage, die auch gegen Cäsar galten. So, das war der Ausgangspunkt, der erste Aspekt. Und danach wurde ich dann verleitet, zu schauen, ob es irgendwelche weitere Parallele gibt. Und man erkannte ganz schnell, dass die Lebensläufe der beiden parallel verlaufen. Ja? Beide fangen ihre Karriere in einem Land im Norden an, Cäsar bekanntlich in Gallia und Jesus in Galiläa. Dann haben sie beide einen verhängnisvollen Fluss überqueren, den Rubikon und den Jordan. Und dann kommen sie beide in eine Stadt, Cäsar in Corfinium und Jesus in Kapharnaum. Dann erkennen sie schon, dass die Strukturen ähnlich sind und dass die Namen sich entsprechen. Gallia, Galiläa, Corfinium, Kapharnaum, bis auf eine kleine Aussprache oder ein kleines Graphismus in der Schreibweise. Und wenn sie dann das verfolgen und schauen, wie geht es dann weiter, dann läuft es weiter parallel. Was macht Cäsar in Corfinium? Er findet die Stadt von den Pompeianern besetzt, also von seinen Gegenparten im Bürgerkrieg, von seinen Widerstreitern. Und Jesus findet in Kapharnaum eine von einem unreinen Geist Besessene. Nun, besetzt, beziehungsweise belagert und besessen, sagt sich lateinisch gleich, obsessus. Ja? Und wenn Sie die Schreibweise von Pompeius und von Pneuma, das Geist, in Griechisch sich anschauen, dann ist es auch fast identisch. Nun war die Frage, hatte das eine Regelmäßigkeit? Geht das dann wirklich weiter? Und dann habe ich geschaut, ob bei der nächsten Belagerung von Cäsar der nächste Besessene bei Jesus gebe, ob es dies entsprechend weitergeht. Und man findet tatsächlich bei der nächsten Belagerung, Cäsar belagert Pompeius selbst mit seiner ganzen Legion, und er schafft es aber nicht ganz, weil er sich in seine Verschanzungen hält. Und Jesus hat wieder mit einem Besessenen zu tun, der heißt Legion. Er hat sie nicht, aber er heißt so, der Teufel, der den Mann besetzt hat, und er hält sich in den Gräber. Nun, wenn man schaut, wie es lateinisch heißt, Verschanzung und Gräber, das ist Monumenta, Verschanzung und Monumenta, Gräber. Es ist schon wieder fast dasselbe Wort.
Sie haben
und
eben,
so weiter.
Sie haben eben selbst gesagt, wenn man sucht, dann findet man. Und man weiß auch, wenn man sucht, dann findet man das, was man gesucht hat, was man finden will. Kann das nicht alles Zufall sein, was Sie eben aufgeführt haben?
Man kann sagen, wenn man sie einzeln nimmt, ich komme von den Naturwissenschaften ursprünglich. Ich war Industrietechniker am Anfang und Computerfachmann. Wenn die einzelne Sachen nimmt, das kann Zufall sein, dass Gallia und Galiläa sich entsprechen. Oder Corfinium und Kapharnaum. Das Problem ist die Sequenz. Dass zuerst Gallia kommt und dann Corfinium und dann eine Belagerung und dann schon wieder ein Belagerter und bei dem anderen, dass Galiläa kommt und dann Kapharnaum und dann ein Besessener und dann wieder ein Besessener, das ist schon eine Sequenz und das hat dann mit Zufall nicht mehr zu tun. Das ist, man könnte, wenn man streng ist, sagen, das sind nur Indizien, aber es gibt Beweise und die Beweise sind die Sprüche. Denn alle Cäsarsprüche sind an der entsprechenden Stelle im Evangelium wiederzufinden.
Wie auch der ganz berühmte mit dem Würfel, der gefallen ist?
Natürlich.
Ja.
Und auch Veni, Vidi, Vici, die sind auch alles drin. Ja? Der Würfel, der gefallen ist, fällt am Rubikon. Ja? Cäsar geht über den Rubikon, der sagt, werf den Würfel. Ja? Wir übersetzen mit, der Würfel ist gefallen. Aber er hat gesagt, werf den Würfel. Und Würfel heißt lateinisch aler. Und was macht Jesus und Jordan? Er sieht die Fischer und er sagt, werft aus, Fischer. Wie heißt Fischer griechisch? Aleis. Und Würfel lateinisch? Alea. Das heißt, derselbe Spruch mit der kleinen Verstellung des Missverständnisses. Alea wurde als Aleis, als Fischer verstanden.
Francesco Carotta ist in SWR1 Leute, Julius Cäsar und Jesus Christus Forscher aus Italien bzw. aus Freiburg, der sagt, die beiden Personen sind identisch. Sie haben schon etliche Parallelen aufgeführt, jetzt aber der vielleicht entscheidendste Punkt. Cäsar wurde erstochen, Jesus starb am Kreuz. Wie erklären Sie diesen riesengroßen Unterschied?
Jesus starb am Kreuz, aber zuerst wurde er ja ergriffen. Und bei seiner Ergreifung gab es einen Waffengang. Wurde die blanke Waffe gezückt und es gab Verletzte. Und jemand wurde am Ohr verletzt und es war keine friedliche Handlung. Und danach schweigt Jesus immer. Er spricht nie. Er wird gefragt und er sagt nichts. Er schweigt. Und als er dann endlich spricht, er sagt, du sagst es. Das heißt also, er sagt wiederum nichts. Dieses Schweigen Jesu ist unerklärlich und entsprechend gibt es eine große Literatur darüber. Denn wie Sie wissen, alle Angeklagte, die nutzen die Gelegenheit des Prozesses, um groß zu reden. Nicht nur Sokrates, sondern jeder politische Gefangene macht das. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, er hängt am Kreuz, aber er hat eine Stichwunde an der Seite. Und diese Stichwunde ist unerklärlich. Für einen Gekreuzigten ist untypisch. Und es wird sogar überliefert in einem apokryphen Evangelium, wird der Name von dem, der ihm diese Stichwunden zugefügt hat, ein gewisser Longinus. Nun, Cassius Longinus hieß einer der Hauptmörder Cäsar, der zusammen mit Brutus einer der Haupttäter, und der ihm die entscheidende Stichwunde an die Brust, den Cäsar, verpasst hat.
Diese ganzen Beweise, die Sie gesammelt haben, ich sage jetzt mal Beweise, ich kann das nicht überprüfen, ob das stimmt. Dazu habe ich das Fachwissen natürlich nicht. Sie haben wie lange daran gearbeitet, bis Sie das alles raus hatten?
Am Anfang war es ein bisschen hobbymäßig, weil ich hatte zuerst eine Firma, eine Informatikfirma, wo man immer auf Zack sein muss und einen Buchverlag, wo man auch nicht schlafen darf. Und das konnte ich nur in der Freizeit betreiben. Und ich habe versucht, an die Universitäre und die Fachleute abzugeben. Die fanden es interessant, aber keiner wollte daran arbeiten. Die haben mir gute Tipps gegeben, aber schlussendlich musste ich das selbst machen. Und als ich gesehen habe, das geht nicht anders, habe ich jede andere Tätigkeit eingestellt und jetzt habe ich praktisch die letzten 4 Jahre nur daran gearbeitet, also 3 Jahre intensiv geforscht und 1 Jahr geschrieben.
Gut, und diese Beweise, jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt meiner eigentlichen Frage, die jetzt da sind, das alles, was Sie herausgefunden haben, dient uns wozu? Was will uns der Dichter damit sagen? Warum haben Sie dieses Buch rausgebracht? Warum haben Sie überhaupt geforscht? Um zu erreichen, dass die Geschichte neu geschrieben wird, um zu beweisen, dass das Evangelium im Prinzip nichts anderes war als das Leben von Julius Cäsar?
Ich wollte gar nichts beweisen. Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich finden würde. Am Anfang habe ich nur verblüffende Parallele gesehen und ich habe mich gefragt, was ist? Ich hatte eine Minimalhypothese. Ich habe gedacht, das ist vielleicht etwas von Cäsar ins Evangelium eingeflossen. Man weiß zum Beispiel, dass ins Evangelium etwas Wunder von Vespasian eingeflossen sind. Der Vespasian war auch so ein Wundertäter, weil die charismatische Sieghaftigkeit des Kaisers musste auch in Wunder sich umschlagen. Die Leute haben daran geglaubt, dass es berichtet, dass das passiert ist. Und ich habe gedacht, vielleicht gibt es irgendwas. Ich habe nicht erwartet, dass das Evangelium tatsächlich die Geschichte des Bürgerkriegs ist, vom Rubikon bis zu Cäsar Ermordung und zu seiner Apotheose. Und ich glaube, dass ich gerade deswegen etwas herausgefunden habe, weil ich kein Projekt hatte, weil ich nicht schon voraus wusste, was ich finden will. Verstehen Sie, wenn Sie an die Forscher rangehen und Sie müssen schon was beweisen, was Ihnen der Bischof sagt, was Sie finden müssen oder was der Renegat in irgendwelche Magazine Ihnen sagt, Sie müssen das Gegenteil beweisen und der hat nie existiert. Und natürlich schauen Sie sich das mit einer Brille an. Ich hatte keine Brille, ich hatte eine Neugier.
Wie groß war in diesen 10 Jahren, die Sie geforscht haben, beziehungsweise ist vielleicht immer noch Ihre Sorge, als Spinner dazustehen?
Ob wissen Sie, das habe ich von Anfang an das gehört. Und inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Im Übrigen, das ist der Anfang der Geschichte, wenn Sie sich den Introitus lesen, also die Einleitung, haben wir selbst gesponnen, weil der erste Anlass für diese Forschung war, dass wir eine Marieerscheinung inszeniert haben, weil wir fanden, dass Deutschland madonnisch gesehen unterentwickelt ist und wir wollten denen ein bisschen nachhelfen. Und insofern waren wir schon auf der Ebene des Jux. Aber das hat uns eingeholt und dann mussten wir plötzlich erkennen, dass im Grunde die Geister, die wir riefen, die waren größer als wir und dass schon was stattgefunden hatte, eine Verdrehung, zu der wir in unserer Fantasie niemals fähig gewesen wären.
In einigen Tälern teilweise den ganzen Tag über Nebel oder Hochnebel. Ansonsten hier und da auch sonnig und Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad. Kommende Nacht Nebel und plus 2 bis minus 6 Grad. Die weiteren Aussichten auch am Dienstag teils neblig, trüb, teils freundlich und trocken. Zum Mittwoch hin örtlich etwas Regen, im Tagesverlauf allerdings schon wieder Wetterbesserung. 11 Uhr und 4,5 Minuten, SWR1 Baden-Württemberg Verkehrsservice. In Hessen verbreitet Nebel mit Sicht zum Teil unter 50 Metern sowie Glättegefahr. Zweite Stunde mit Francesco Carotta, Autor, Dolmetscher, Übersetzer, auch mal kurze Zeit Priester. Am Mikrofon Michel Ries. SWR1 Leute, heute Vormittag mit Francesco Carotta, außerordentlich vielseitiger Mann, der nicht nur das Buch geschrieben hat, war Jesus Cäsar, sondern auch mal im Priesterseminar war, Techniker, Verlagsboss, Mitgründer einer Computerfirma. Was haben Sie eigentlich gelernt? Was steht im Pass? Was ist Ihr richtiger, eigentlicher Beruf?
Das wechselt alle 4-5 Jahre. Am Anfang war ich Industrietechniker, gelernt in Italien. Ich habe an einer Zuckerfabrik gearbeitet. Und als ich dann nach Frankreich ging, das ermöglichte mir dann zu jobben in einem Labor, um mein Studium zu finanzieren. Allerdings wollte ich dann die Welt verstehen und habe Philosophie studiert. Und als ich dann fertig war, war das zwischen Mai 68 gekommen und es war für mich sowieso eine Wende. Und ab da haben mich nur die Bewegungen interessiert. Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich Sprachwissenschaften studiert. Und das damals die Gastarbeiter gab und die Gastarbeiterprobleme, dann habe ich auch Sprachunterricht den Gastarbeiter erteilt und wir haben experimentelle Kurse auch gemacht. Es war eine sehr interessante Erfahrung, immer wieder in einer anderen Sprache zu sein, weil man auch dann die Verstellungen mitkriegt. Ich glaube, das ist sozusagen ein Propädeutikum zu dem, was Sie später gemacht haben. Wenn Sie einen Gastarbeiter hören, der zu Krankenkasse, Gran Casa sagt.
Gran Casa.
Ja, dann haben Sie schon, Sie verstehen schon, in welche Richtung es geht. Ja? Kranke wird zu Gran. Ja, das ist eine große Kasse. Und ich meine, wenn man hinhorchen würde, dann würde man auch verstehen, warum es so viele Finanzierungsprobleme gibt bei der Krankenkasse, weil die auch so wahrgenommen wird, nicht nur von den Gastarbeitern. Oder wenn Sie Franzosen hören, wie Sie Lateinisch sprechen, ja? Zum Beispiel ein berühmter Witz ist nicht nur von Asterix, wo die ganze Name verballtont ist, ja? Und die klingen dann ein bisschen gallisch, aber auch selbst Lateinisch, die pixen aus dem Bello Gallico ein paar Wörter raus. Caesarem legato alacrem eorum, sprich auf Französisch aus, César M. legato alacrem eorum. Caesar liebte die Kuchen mit Sahne und Rum. Ja? Das heißt, es gibt überall eine Tendenz, das alles zu verstellen. Ja?
Wobei es verwunderlich ist, dass die Franzosen überhaupt bereit sind, auch mal eine andere Sprache zu sprechen. Oder überziehe ich da?
Naja gut, das hat mit dem Edikt de Nantes zu tun, wo es beschlossen wurde, nur Französisch zu sprechen und dadurch wollte man das Lateinisch verbieten und die Franzosen haben es verinnerlicht, dass jede andere Sprache verboten sein soll, irgendwo. Aber ich meine, Französisch hat einen anderen Status und deswegen darf man den Franzosen verzeihen. Die haben auch die Revolution gemacht, wir verdanken ihnen viel. Und über unser Thema zu sprechen, Frankreich ist das berühmte Gallien, was Cäsar erobert hat. Und ist immer noch die älteste Tochter der Kirche, interessanterweise. Das heißt, alles ist am Ort geblieben.
Was ist schwieriger für einen Italiener, Deutsch oder zum Beispiel Französisch zu lernen, was Sie ja beides beherrschen? Mehr oder weniger perfekt. Sie sind, glaube ich, auch gelernter Dolmetscher und Übersetzer.
Ja, also mein Deutsch ist nicht perfekt. Und werden die
mit einer schönen Akzente.
Während Französisch spreche ich akzentfrei und perfekt, weil es ist eine andere. Ich war auch viel jünger und es ist eine romanische Sprache. Meine Muttersprache ist venezianisch und es gibt eine Tradition, auch bei den Venezianern, auch auf Französisch zu sprechen. Und für die Italiener ist Frankreich nicht nur das Land der Freiheit, wo sie immer hinpilgern, wenn Missstände in Italien gibt, ja, wie unter dem Faschismus oder im letzten Jahrhundert oder so, sondern es ist auch das Land der Kultur. Und Französisch war die einzige romanische Kultursprache. Italienisch existierte nicht bis im letzten Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber 1870, ich glaube 60 oder 70, als entschieden wurde, dass Italienisch Nationalsprache in Italien wurde, dann wurde die Debatte auf Französisch gehalten. Denn ja, Italienisch kann da keiner.
Gut, Sie leben jetzt seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Was hat Sie letztendlich hierher gelockt? Das Wetter kann es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein.
Ich werde Ihnen mal einen Witz erzählen, aber es ist kein Witz. Als ich in Frankreich war, dann kamen die Studenten, die deutschen Studenten, die Französisch dort lernen wollten. Und plötzlich sind mir ihre Hosen aufgefallen. Wissen Sie, diese Korthosen tief und diese Schlapperhosen und so. Und dann habe ich diese braune Korthose, dann die Franzosen trugen ganz elegante, enge Hosen zu der Zeit. Wirklich auf. Und dann habe ich mir da angeguckt und gesagt, aber das ist die Hosen von meinem Großvater, der Bauern war. Da habe ich gedacht, ich muss in das Land, wo noch die Hosen meines Großvaters getragen wurden.
Francesco Carota ist heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Autor, Dolmetscher, Übersetzer, gebürtiger Italiener. Er lebt in Deutschland, in Freiburg. Und zwar nicht nur, weil die Männer dort die braunen Korthosen seiner Großväter anhaben, sondern es gibt noch ein paar andere Gründe.
Ja, ich kam natürlich, weil ich endlich in das Land der großen Philosophen kommen wollte. Ich hatte in Frankreich Philosophie studiert und wollte das Land von Kant, meinen Lieblingsphilosophen, sehen und die Sprache auch lernen. Und dann war viel los in Deutschland, speziell in Frankfurt, die ganze Bewegung und die Wohngemeinschaften, die nicht zuletzt interessant waren und überhaupt die ganze Gastarbeiterbewegung und so. Und das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin, weil vor allem seitdem ich in Süddeutschland, also in dem romanisierten Teil Deutschlands wohne, konnte ich feststellen, dass es wirklich ein Substratum hier gibt, auch in der Sprache und in der Art zu leben. Nicht nur, weil sie gerne Wein trinken und auch anbauen und wegen des Kultes des Brotes, was sie haben, dass es auf die Römer zurückgeht, sondern auch in der Sprache gibt es viele Wörter und Ausdrücke, die irgendwie auf ein römisches Substrat hindeuten. Zum Beispiel sagen sie für Getreide Frucht, ja, das ist lateinisch Fruges, ja. Oder sie sagen Helau, ja, das ist Helio zur Sonne, in griechischen Worten, weil die hier angesiedelten Veteranen kamen oft aus dem Osten. Oder sie sagen noch Fuß zu Bein, ja. Oder sie sagen der wo, wie die Griechen.
Das sagt vor allem der Schwabe, der wo, gell?
Und im Grunde fühle ich mich sehr wohl und ich habe hier das Gefühl, dass die Leute eigentlich keine Germanen sind, sondern die sind in Wahrheit Römer, die zur Tarnung Deutsch sprechen.
Ja, ist aber doch, finde ich, irgendwie erfreulich zu hören, dass der Süddeutsche mit dem Italiener relativ gemein hat. Oder um so zu sagen, er ist quasi fast ein Italiener, der halt eben Deutsch spricht und sich ein bisschen angepasst hat. Ja, was ganz Neues. Wo sind Sie eigentlich genau geboren in Italien?
Ja, an der Etsche, zwischen Etsche und Po, fast an der Mündung. In Deutschland kennt man das wahrscheinlich als die Gegend von Don Camillo und Peppone. Als ich Kind war, ich bin unmittelbar nach dem Krieg geboren, war es auch die Zeit von Don Camillo und Peppone. Ja, das grenzt an der Romagna und da war die Kirche stark und starke Priester, aber alle Gemeinden waren rot, ja, und da gab es rote Bürgermeister und standesgemäß und der Sitte entsprechend sozusagen war ich der Sohn des roten Bürgermeisters und war der Chorknabe des örtlichen Don Camillo. Ich war der Sohn von Peppone und der Chorknabe von Don Camillo, wie es sich gehört. Allerdings schon damals gingen bei mir zwei Bilder durcheinander, wegen der Besonderheit unseres Dorfes. Nämlich, es gab natürlich die Marien, ja, die Madonna Pellegrina, ja, die kam und die wurde rumgetragen, um diese Roten sozusagen zu missionieren. Und dann ging ich hinter unseren Don Camillo her, ja, mit dem Turibulum und Weihrauch und sang die Maria. Aber bei unserer Gemeinde auf den Wappen, auf dem Banner der Gemeinde, steht eine Säule, wo auch Maria steht, und zwar Maria Tertia. Und es ist, man hat dort vor ein paar Jahrhunderten eine Stele gefunden, eine Funeralstele, wo eine Aschenurne oben war, eine Einlassung, und die gewidmet einem Quinto Bebio Cardiliaco von Maria Tertia Caifilia Uxor. Also, und die Gelehrten denken, das sei die dritte Tochter des Caius Marius, deswegen Maria Tertia. Und trotzdem haben die Leute Maria gesehen und die landete sofort in die nächste beste Marienkirche als Weihwasserbecken. Ja, und da blieb sie eine Weile. Inzwischen kamen die Gelehrten wieder und sagten, nein, das ist römisch. Und steht im Museum, das aber wiederum ein altes Kloster ist. Und trotzdem, obwohl es jetzt in den Händen der Gelehrten ist, musste ich neuerdings lesen, dass in einem Heft dass dieser Kardiliako als der Ehemann von Maria Theresia ist. Aus Maria Tertia ist jetzt Maria Theresia geworden. Das heißt, man kannte schon damals, kamen die Bilder von diesem Maria völlig durcheinander, ja, und wo diese Romanität und das Christentum sie schon vermischte wegen der Besonderheit der Gegend. Aber man sieht auch, dass die Gelehrte, obwohl sie Gelehrte sind, noch größere Fehler machen, denn sie haben erst die Maria Tertia, die Tochter des Gaius Marius, und Maria Theresia von Österreich gemacht.
Curtis Steigers, I wonder why. Gleich 11.30 Uhr, halb 12, SWR1 Baden-Württemberg Verkehrsservice. In Hessen verbreitet Nebel mit Sicht zum Teil unter 50 Metern sowie Glättegefahr. A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Giengen-Herbrechtingen und Heidenheim, 3 Kilometer stockender Verkehr. SWR1 Leute mit Francesco Carotta, unter anderem Buchautor, Dolmetscher, Übersetzer, und in ihrer abwechslungsreichen Biografie taucht unter anderem auch das Priesterseminar auf, allerdings nur mit einem kurzen Aufenthalt. Zitat, er wurde bald entlassen wegen kritischen Denkens und wegen Insubordination. Was bitte ist das?
Ja, in der Tat, ich habe dort keinen Zentner Salz gegessen. Subordination, ich meine, ich war ganz jung, ich war 10 Jahre alt. Ich war aber ernsthaft dort und ich wollte tatsächlich Missionar werden. Und ich habe zu viel nachgefragt wahrscheinlich. Ich erinnere mich an so eine Frage, mit der ich immer kam in dem Alter. Am Ende des Markus-Evangeliums steht, dass die wahre Apostel daran zu erkennen seien, dass die Wunder tätigen und Blinden heilen und so weiter. Und dann habe ich die Patres immer gefragt, warum sie das nicht tätigen, ob sie überhaupt wahre Apostel seien. Und so war der Tenor, das war nicht besonders beliebt. Und bei jeder Frage war er so. Und dann kam es ein Zwischenfall. Ich war auf dem das Bauernkind sozusagen erzogen und wir dürften an die Obstbäume, wenn das Obst reif war und die Früchte reif waren, wir hatten nur eine Regel, das, was man pflückt, muss man aufessen, damit man es alles nicht verdirbt. Und in diesem Klosterseminar gab es also eine regelrechte Obstplantage, wie die Mönche das so machen. Und wir sahen die Reifen und wir dürften nicht dran. Wahrscheinlich wollten sie uns erziehen, wie Adam und Eva im Paradies, dass wir von den Früchten des Baums der Erkenntnis nicht kosten. Aber ich habe mich darum nicht lange geschert und ich bin auf den Baum geklettert und habe mir Obst geholt. Und das Ergebnis war, dass alle anderen, die kletterten auch drauf und manche wollten dann nicht mehr runter. Und es gab einen riesen Terror. Und wahrscheinlich war das das Tropfen, was die Vase zum Überlaufen gebracht hat. Und plötzlich haben sie mich nach Hause geschickt.
Nach welcher Zeit? Wie lange waren Sie dann dort?
Ich war ein Jahr dort. Und das Interessante war, sie wollten mein Schulzeugnis meinem Vater nicht aussendigen. Und mein Vater war empört und er wollte mich in die normale Schule schicken. Und der musste dieses Zeugnis haben, sonst konnte er mich nicht anmelden. Und er musste Nacht und Nebel im Winter mit dem Nebel von der Poebene dorthin fahren. Gab's die Autobahn von heute gab es nichts. Und die wollten sie immer noch nicht ausendigen. Der musste da fast tätig werden, damit sie immer... Und der Pater, es soll ihm gesagt haben, der Pater... Es ist besser, sie schicken ihn in keine Schule, denn je weniger intellektuelle Mittel er sich aneignet, desto besser. Und insofern, jetzt wo ich dieses Buch veröffentlicht habe, möchte ich hiermit den Patres, die mich damals rausgeschmissen haben, widmen.
Haben Sie dem das Exemplar schon geschickt, beziehungsweise wissen Sie, ob der überhaupt noch lebt?
Ein Pater, den ich gerne hatte, er ist leider vor ein paar Jahren verstorben und den habe ich leider ihm nicht zeigen können. Persönlich hätte er das wirklich gerne geschätzt, denn er war sehr aufgeklärt. Es gibt andere Padres, denen ich habe überreichen dürfen und die auch sehr gerne lesen, privat.
Sind Sie heute noch ein gläubiger Mensch? An was glauben Sie sonst noch, außer daran, dass eigentlich Cäsar Jesus ist?
Wissen Sie, das ist jetzt für einen Lateiner keine gute Frage. Denn Glauben ist eine krückenhafte deutsche Übersetzung von Fides. Und Fides lateinisch ist eher Treue als Glaube. Und wenn Glauben, dann im Sinne von treuem Glauben. Als man mit Glauben ins Deutsch übersetzt hat, waren wahrscheinlich die Theologen nur kirchenlateinisch, Kant und vor dem Humanismus. Und man hat eher Credulitas übersetzt. Und es gibt einen Nachgeschmack von Aberglaube. Und das ist schon das Erste. Und das Zweite ist, bei dieser Arbeit geht es nicht um Glauben, sondern um Wissen. Und wenn ich schon mal geglaubt hätte, oder wenn ich, ja, hätte ich nichts gewusst, denn, oder hätte ich nicht lernen können, ich hätte nicht gesehen, was sich tatsächlich abspielte. Man muss, wenn man forscht, den eigenen Glauben auch in Klammer setzen. Allerdings muss ich sagen, muss ich, sagen wir mal, bekennen oder zugestehen, dass manche Szenen, die sich bei Cäsar abgespielt haben, zum Beispiel die Darstellung von Cäsars Leiche bei seiner Beisetzung, die ist so ergreifend wie eine Karfreitagliturgie kaum. Und interessanterweise folgt die Osterliturgie nicht dem Evangelium, sondern dem Beisetzungsritual Cäsars, wie Hildebert Stauffer schon herausgearbeitet hatte.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Francesco Carotta, Autor, Dolmetscher, Übersetzer, für ganz kurze Zeit auch mal im Priesterseminar und Sie waren auch mal in der Umweltbewegung aktiv. War das damals in Italien oder warum haben Sie das gemacht?
Naja, als Erste war es hier, das war dann auf der französischen Seite, ging es erst los und dann auf der deutschen und haben dann mitgeschnuppert und von Deutschland aus mit Freunden aus Bremen haben wir in Italien fast das initiiert. Das Problem in Italien gab es nur einen Atommeiler und der hatte nur ein Megawatt und dann haben sie nur als Forschungszwecke und die haben nichts gebaut und insofern gab es auch nicht viel zu bewegen. Allerdings hat sich trotzdem die Bewegung der Verdi in Italien entwickelt und der Bürgermeister von Rom kommt auch aus der Partei, also zumindest bis vor kurzem. Und das heißt, es gab auch entwickelte sich auch in Italien so ein ökologisches Bewusstsein. Ich war von denen, die sie meinten, dass das Baumsterben verursacht worden sei, weil die Bäume aus Trostlosigkeit Selbstmord geübt haben.
Sie haben dann auch irgendwann mal eine Informatikfirma aufgebaut und Sie haben das sogenannte literarische T-Shirt aus Mailand nach Deutschland importiert. Was bitteschön ist das literarische T-Shirt? Stehen da irgendwelche Gedichte drauf, Sprüche?
Ja, da standen Sprüche drauf, also, die ich eingeführt hatte, das war eine Mailänder Firma, die hatte in Italien Erfolg und dann haben wir uns geeinigt, dass es hier importiert wird. Ich hatte einen Verlag hier und wir haben es übersetzt. Mir haben am meisten die lateinische und griechische Sprüche gefallen und die kamen auch dann gut an. Und ich habe es eine Weile gemacht. Und zum Schluss habe ich es dann aufgegeben. Ich wollte dann eher aktuellere und politische Sprüche bringen. Das Letzte, was ich mir ausgedacht war, Kirschen sind rot, die Grünen sind unreif und wurde nicht gedruckt.
Naja, wobei es ja irgendwie nachvollziehbar ist. Ne?
Und bei der Informatikfirma, die hatte eine Bedeutung auch für meine Arbeit, weil wir waren tätig in diesem OCR-Programm Texte einlesen, Texte einscannen und dann die automatische Verschlagwortung von Texte und auch am Rande mit automatischer Übersetzung und zusammen mit den Franzosen und den Münchnern, wir hatten die Theorie und Praxis so der automatische Texte einlesen dann herausgearbeitet und es kam mir daher die Idee und hatte einen anderen Blick. Als ich mir die Evangelientexte anguckte und es sah so aus, als ob sie mit dem falschen Programm eingescannt worden wären. Wissen Sie, wenn Sie es praktiziert haben, wenn Sie 1a auf Deutsch steht und Sie haben ein französisches Programm, der liest das als Artikel La. Das können Sie machen, was Sie wollen, der wird es nie kapieren. Und ein Trainingprogramm wird Urinstinkt wahrscheinlich als Urinstinkt trainen, ja, oder so. Oder der Geist ist bereit, oder das Fleisch ist schwach, automatisch übersetzt, kommt daraus irgendwann, der Whisky ist vorzüglich, aber der Steak ist nicht durch. Das heißt, wenn Sie die Register verfehlen, ja, dann geht es alles den Bach runter. Und die Idee kam, dass wahrscheinlich im Evangelium plötzlich andere Register waren, dass lateinische Texte von Kopisten transkribiert wurden, die plötzlich kein Lateinisch mehr konnten, sondern nur Griechisch. Und dann haben sie die Verschreibung gemacht. Und aus Junius haben sie zuerst Jonas gemacht, Junius Brutus, ja, und landete dann bei Judas, weil auf Griechisch Nie und Delta nahe beieinander sind. Und wenn der Blick ein anderer ist, der Register ein anderer ist, dann verschiebt sich alles. Und so wurde Gallia zu Galiläa und Corfinium zu Kapharnaum. Und schließlich wurde dann Divus Iulius zu Jesus, ja, als die politische Konstellation so war, dass Rom sich sozusagen nach dem jüdischen Krieg sich dem Orient zuwandte und die Integration der Juden wollte und plötzlich dieser Divus Iulius als der erwartete Messias gesehen wurde.
Ich höre, Sie können nicht loslassen, Sie leben immer noch Ihr Buch, die 450 Seiten, die Sie in 10 Jahren mühsam erarbeitet haben und, das muss man dazu sagen, die relativ schwierig zu lesen sind. Da muss man sich schon reinknien und hinten immer wieder nachblättern und nachschauen, so ähnlich wie bei Name der Rose, wenn man das in allen Einzelheiten nachverfolgen und nachvollziehen will.
Aber wenn Sie die Anmerken weglassen, ist es leicht lesen.
Dann ist es leicht
lesen. Ich habe mich gerichtet nach Boccaccio, der sagte, gute Literatur sei wie ein großer Fluss. An den Ufern platschen die Kinder und in der Mitte baden die Nilpferde.
Sehr schön. Und man kann beides tun. Das Buch heißt nochmal Francesco Carota, war Jesus Cäsar? 2000 Jahre Anbetung einer Kopie. Und Sie haben auch eine Lesung. Sie werden in Baden-Württemberg aus diesem Buch vorlesen. Anschließend gibt es Diskussionen, nämlich wo und wann?
Am Mittwoch, den 5.1. im Jos-Fritz-Café in Freiburg um 20 Uhr Contempore und am Freitag, dem 4.2. im Café Marquardt in Stuttgart, organisiert von Forum Kontroverse, 19.30 Uhr.
5.1. Freiburg, 4.2. Ja. Stuttgart und man kann mit Ihnen auch diskutieren im Internet.
Ja.
Nämlich unter welcher Adresse?
www.carota, wie die Mohrrübe mit C, .de.
Ja. Ganz einfach. Und die Leute nutzen das auch. Es gibt eine rege Diskussion.
Es gibt eine Diskussion, ja.
SWR1, Leute, war das heute Vormittag mit Francesco Carota. Herzlichen Dank, dass Sie 2 Stunden da waren. Gute Heimfahrt.
Ich habe es zu danken.